Vor der Predigt möchte ich gern noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der uns kennt, der uns liebt. Du bist für uns am Kreuz gestorben, um uns zu erlösen und um uns den Weg zum lebendigen Gott frei zu machen. Und nun dürfen wir in einer persönlichen Beziehung zu dir stehen. Du hast uns dein Wort gegeben, wo die Wahrheit ist, wo uns Wegweisung gibt. Und wir bitten dich, dass du jetzt auch unsere Herzen öffnest für dein Reden durch dein Wort. Amen. Das Thema der heutigen Predigt lautet das ideale Gemeindeleben. Wir schauen uns dafür einen Text an aus 1. Thessalonicher. Wir sind ja in der Reihe durch den 1. Thessalonicher Brief fast schon am Ende. 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 bis 22. Doch bevor ich diesen Text lese, möchte ich euch gern mal die Frage stellen: Wie stellt ihr euch eine ideale Gemeinde vor? So ein paar Punkte auflisten, so innerlich. Da kommen sicher gute, bibeltreue Predigten mit vor. Dann die Einheit der Gemeinde ist etwas Wichtiges, ein herzliches Miteinander, wo gefördert werden soll. Das Lob Gottes soll vermehrt werden, ist sicherlich auch ein Punkt. Klar, der Musikstil, der muss dann auch passen, weil da gibt es ja auch verschiedene Vorstellungen. Dann fürs alltägliche Leben Hilfestellung für die Erziehungsarbeit oder für die Arbeit am Arbeitsplatz, dass man da Hilfestellungen bekommt. Umgang mit Schwierigkeiten, Evangelisation ist ja auch etwas Wichtiges und so eine ideale Gemeinde sollte die passenden Evangelisationsgefäße haben, die einem auch entsprechen und so weiter und so fort. Da könnte man sicher einen Haufen von Punkten anführen, die einem wichtig wären. Und jetzt habe ich etwas zu sagen, je länger so ein Wunschzettel wird, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man die Gemeinde findet, wofür eine ideal ist. Und wenn man so eine Gemeinde findet und dorthin geht, man nimmt sich immer auch mit. Also dann ist so eine Gemeinde schon nicht mehr ganz ideal. Wir wollen aber jetzt nicht uns darüber Gedanken machen, wie sieht für uns das ideale Gemeindeleben aus, sondern was sagt die Bibel, das Wort Gottes, wie das ideale Gemeindeleben aussehen sollte. Und das lesen wir eben in 1. Thessalonicher ab Kapitel 5, ab Vers 12. Da schreibt der Paulus: Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann, seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergeltet, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Was wir hier lesen, ist eigentlich ein ganzer Rucksack voller Aufforderung. Also ich habe mal so einen Rucksack mitgebracht, dass ihr wisst, wie so ein Rucksack aussieht. Voll gefüllt mit einer Haufen von Dingen lesen wir hier. Wenn man mal alle Befehle auflistet, haben wir insgesamt 16 unterschiedliche Aufforderungen hier in diesem kurzen Text. Und jetzt kann man sagen, wie gut haben wir einen Pastor oder sogar mehrere Pastoren angestellt. Die sollen dafür schauen, dass das ideale Gemeindeleben zum Tragen kommt. Aber jetzt ist interessant, hier steht nicht, und die Pastoren oder die Ältesten ermahne ich, sondern wir bitten euch, ihr Brüder. Vom Griechischen Brüder, das kann man auch mit Geschwister, Glaubensgeschwister übersetzen. Da hat man noch nicht so das Gender-Gaga gehabt und so, sondern unter Brüder ist die Gesamtgemeinde mit einbezogen. Jeder von uns, jeder von euch ist herausgefordert, diesen Rucksack hier auf sich zu nehmen und diese Herausforderung anzunehmen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, bist du bereit, dazu beizutragen, dass das ideale Gemeindeleben gelebt werden kann? Bist du bereit, nicht nur den Rucksack irgendwo hinzustellen und sagen, der soll doch tragen oder der oder die und die sollten machen, sondern bist du bereit, den Rucksack auf dich zu nehmen und die Aufgaben, die Gott dir gibt, anzunehmen? Vielleicht denkst du jetzt, es ist ein bisschen eine schwere Last heute Morgen am Sonntag. Eigentlich habe ich ein bisschen Ermutigung erwartet und ich bräuchte ein bisschen Ermutigung und jetzt wird mir so ein schwerer Rucksack mit aufgeladen. Und da, wenn es dir so geht, habe ich eine wunderbare Sache für dich. Wisst ihr, warum die Aufgabe Aufgabe heißt? Weil in der Aufgabe eine Gabe steckt. Zuerst kommt die Gabe und dann die Aufgabe. Die Aufgabe folgt immer der Gabe nach, deshalb heißt die Aufgabe ja Aufgabe, weil sie der Gabe folgt. Das ist so wie bei den Kindern. In Psalm 127, da steht, Kinder sind eine Gabe Gottes. Und dann kommt die Aufgabe von der Erziehung und so. Und jeder, der Vater oder Mutter ist, der weiß, Kinder sind eine wunderbare Gabe. Es ist so schön, mit den Kindern unterwegs zu sein. Aber es ist auch eine Aufgabe, sie dann auch zu erziehen, sie zu fördern im Leben und so weiter. Und jetzt ist es so im Familienleben, wenn die Eltern nur sehen, Kinder sind eine Aufgabe. Dann wird es mühsam für die Kinder, weil dann werden die ständig nur rumkommandiert und rumerzogen und so. Und für die Eltern ist es auch mühsam, weil man sieht nur die Last von der Kindererziehung. Das ist nicht schön. Zuerst wollen wir sehen, Kinder sind eine Gabe. Gott hat uns da etwas Wunderbares gegeben, beschenkt. Aber dann wollen wir auch die Aufgabe, die mit der Gabe zusammenhängt, in Angriff nehmen. Und genau so ist es auch mit den Aufgaben, die Gott uns in der Gemeinde gibt. Und von daher wollen wir diesen Rucksack, den Gott uns mitgibt, für das ideale Gemeindeleben, genau unter der Perspektive anschauen. Gott beschenkt uns zuerst und mit diesen Geschenken ist immer auch eine bestimmte Aufgabe verbunden. Pack mal hier den Rucksack auf und hol das erste Geschenk raus, womit Gott uns beschenkt. Gott beschenkt uns in der Gemeinde mit Vorstehern im Herrn, mit den Ältesten. Die Pastoren sind ja auch Teil der Ältestenschaft. Und das erste, wo Gott uns beschenkt, sind Älteste, Vorsteher im Herrn. Älteste, das sind nicht einfach nur irgendwelche Vereinsvorsteher, die da bestimmen, wo es in einem Verein lang geht, sondern im Herrn vorstehen. Das umfasst sehr viel mehr. Ich bin ja als Pastor Teil von der Ältestenschaft und ich empfinde es immer wieder als großes Privileg, mit meinen ältesten Kollegen unterwegs zu sein, die im Herrn sind. Was bedeutet das genau? Im Herrn sein bedeutet natürlich, dass man bekehrt und wiedergeboren ist, dass man erkannt hat, ich habe Vergebung von meinen Sünden nötig gehabt. Ich durfte Jesus als meinen Erlöser und als meinen Herrn annehmen. Und mit solchen Leuten darf ich im Ältestenrat unterwegs sein. Das ist ein Vorrecht. Ich weiß nämlich auch von verschiedenen Pfarrern in der Landeskirche, die sind gläubig, die sind bekehrt und wiedergeboren, aber sind mit Leuten unterwegs in ihrem Kirchenvorstand, die sind nicht bekehrt und wiedergeboren. Und dann ist es ständig irgendwie so eine Politisieren. Oder da haben die Pfarrerkollegen, die sind nicht bekehrt und wiedergeboren. Und da ist es ständig so ein Politisieren. Und für mich ist es ein großes Vorrecht, mit Brüdern unterwegs zu sein in der Ältestenschaft, die im Herrn sind. Und dann bedeutet das im Herrn sein auch, dass es uns in der Ältestenschaft immer wieder ein Anliegen ist, dass der Herr im Zentrum steht. Wir sind ja nicht die obersten Herrscher der Gemeinde, sondern Jesus ist der Herr seiner Gemeinde. Wir durften gestern gerade wieder Ältestenretreat haben und da kam das auch zur Sprache, wie wichtig und zentral das ist, dass nicht wir einfach so die Gemeinde rocken, würde man heute modern sagen, sondern dass wir mit dem Herrn unter seiner Führung die Gemeinde leiten. Und dass der Herr Jesus, dass sein Wort immer wieder im Zentrum steht bei uns, das ist uns ein großes Anliegen. Und dafür dürfen wir dankbar sein für dieses Geschenk. Und dann ist es uns auch ein Anliegen, dass das so bleibt. Im Herrn vorstehen bedeutet immer wieder nach dem Herrn fragen. Herr Jesus, was ist dein Wille? Dass wir aus dem Gebet heraus leben. Und das stellen wir uns in der Ältestenschaft immer wieder die Frage, was ist der Wille Gottes? Wie soll es lang gehen? Und das ist ein Geschenk, wenn man Vorsteher im Herrn hat. Und jetzt ist dieses Geschenk, diese Gabe natürlich auch eine Aufgabe. Paulus sagt hier in unserem Predigttext, dass man die anerkennen soll und in Liebe achten, die im Herrn vorstehen. Was bedeutet das konkret? Man kann es auch umformulieren, man kann sagen, habt Sorge zu diesem Geschenk. Habt Sorge zu dem Geschenk von dem der Vorsteher im Herrn. Und wie kann man Sorge haben zu den Vorstehern im Herrn? Also nicht nur zu mir, sondern auch zu meinen ältesten Kollegen. Ganz einfach, indem man immer wieder dankt. Man kann mal nach einer guten Predigt dafür danken. Also könnt ihr heute gerne machen, wenn ihr wollt. Aber das wäre jetzt auch ein bisschen komisch dann. Aber trotzdem, das tut auch gut, wenn einmal nach einer Predigt gedankt wird. Aber auch eine Älteste, die nicht predigen, kann man immer mal wieder danken und auch sagen, und ich weiß, der Ältestendienst ist eine herausfordernde Aufgabe. Und wir stehen im Gebet hinter dir und hinter deiner Familie. Wir tragen dich. Das ist etwas sehr Ermutigendes in den Herausforderungen, wo man als Ältester hat, wenn man weiß, und wir einige Leute, die, von denen weiß man einfach, weil die es einem auch sagen, und andere, die sagen es vielleicht nicht und tun es trotzdem, und die stehen im Gebet hinter mir. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und dann kann man Anerkennung den Ältesten gegenüber auch darin zeigen, dass man sie als von Gott eingesetzte Hirten ernst nimmt. Zum Beispiel dadurch, dass man die Anweisungen, die einem gegeben werden, im Wort Gottes ernst nimmt. Es heißt zum Beispiel in Hinblick auf Krankheit, wenn jemand krank ist, dann soll er die Ältesten rufen, dass sie mit einem beten und dann soll man die Sünden bekennen und dann wird Gott eingreifen. Wir haben so ein gutes Gesundheitssystem in der Schweiz und viele denken, ach, wir brauchen die Ärzte und die Ältesten, die rufen wir nie, weil wir haben ja die Ärzte. Und da können wir das ernst nehmen, was in der Heiligen Schrift steht. Gut, man muss jetzt die Ältesten nicht wegen jedem Schnupfen oder so rufen. Das wäre ein bisschen, wird uns ein bisschen arg beschäftigen. Aber trotzdem, wenn etwas Schwereres da ist, dann ist es doch auch eine Anerkennung, ein Ernstnehmen vom Wort Gottes, wenn man die Ältesten ruft. Und dann auch, wenn irgendwelche Dinge sind, die angesprochen werden, zur Rechtweisung passiert, dass man das zu Herzen nimmt. Gut, jetzt so zur Rechtweisung passiert selten, dass dann nach jedem Gottesdienst ein Ältester auf einen zukommt und sagt so und so und so und so. Nee, zur Rechtweisung passiert häufig auch durch die Predigt, dass da das Wort Gottes ausgeteilt wird. Und dann wollen wir mit dem Wort Gottes nicht so umgehen und sagen, ah, ich habe das sehr gut gehört, das gilt für meine Sitznachbarn. Nee, wir wollen immer so auch hören, dass es uns selber angeht. Dass wir nicht einfach nur für unseren Nachbarn hören, sondern dass das, was Gott uns durch die Predigt sagt, dass wir das auch persönlich nehmen. Gott beschenkt uns in der Gemeinde mit Vorstehern im Herrn und wir wollen Sorge haben zu den Vorstehern. Wir kommen zum nächsten Geschenk. Und das ist das Geschenk von den Glaubensgeschwistern. Es wäre ja traurig, würde die Gemeinde nur aus Vorstehern bestehen. Gott beschenkt uns auch mit Glaubensgeschwistern. Und wir haben einen ganzen Haufen Glaubensgeschwister hier in der Gemeinde. Und das ist eigentlich ein riesengroßes Geschenk. Was bedeutet es, Glaubensgeschwister in der Gemeinde zu haben? Gerade als Jugendlicher, da ist das etwas unglaublich Wertvolles, wenn man eine Gemeinde hat und da andere Kollegen im gleichen Alter, die auch den Glaubensweg gehen. Häufig ist man ja alleine oder höchstens zu zweit als Gläubige in einer Schulklasse. Und wie wohltuend ist es doch, wenn man gläubige Kollegen auch im Gemeindekontext hat, wo man weiß, die sind genau gleich wie ich herausgefordert und die sind in gleicher Weise unterwegs, die vertrauen auch dem Herrn, die haben auch das Anliegen, Gott in der Welt zu dienen. Und das ist etwas Ermutigendes. Wir sind beschenkt mit Glaubensgeschwistern. Oder manchmal ist es auch so, dass man aus beruflichen Gründen oder aus welchen Dingen auch immer Wohnort wechseln muss. Und wenn man dann dort wieder eine Gemeinde findet, wo er dem Herrn dient, wo er Jesus im Zentrum hat, wie wichtig ist das, wenn man da eine geistliche Familie hat, ein soziales Umfeld, wo man von jetzt auf nachher dann ein geistliches Zuhause haben kann. Es ist ein Geschenk, dass wir als Gläubige nicht als Einzelkämpfer in der Welt unterwegs sein müssen, sondern dass wir einander haben können. Dass wir eingebettet sind in eine Gemeinschaft, wo wir geeint den Glauben an den lebendigen Gott haben. Und jetzt ist dieses Geschenk der Glaubensgeschwister nicht nur eine Gabe, sondern auch eine Aufgabe. Was ist unsere Aufgabe? Paulus fasst das hier zusammen mit den Worten: Lebt im Frieden miteinander. Frieden, vom hebräischen Denken her, Shalom, das ist nicht einfach der Zustand, wenn die Waffen schweigen, wenn irgendwie Streit abwesend ist, sondern Frieden, Shalom, das ist ein umfassender Begriff. Das umfassende Wohlsein vom Menschen. Und dass wir uns dafür einsetzen, dass das gesamtheitliche Wohl von unseren Glaubensgeschwistern gefördert ist. Das ist damit gemeint, haltet Frieden miteinander, lebt im Frieden miteinander. Der Friede, das gesamthafte Wohlsein soll im Zentrum stehen. Und wie genau sieht das aus? Wie genau machen wir das? Paulus schreibt das in den Versen 14 und 15. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Jemand hat mal gesagt, Gemeindearbeit ist kein Sprint, sondern Gemeindearbeit ist ein Marathon. Und das trifft genau das, was Paulus hier meint mit den Worten, seid langmütig gegen jedermann. Marathon. Gemeindearbeit bedeutet Marathonlauf machen. Marathonlaufen im Hinblick auf die Unordentlichen verwarnen. Das ist manchmal ein längerer Prozess. Wir erleben das ab und zu in der Kindererziehung, dass da ein bisschen Unordnung ist, jetzt im Zimmer oder so von dem einen oder anderen Kind. Kennt ihr vielleicht auch von zu Hause. Und da erkennt der Vater oder die Mutter, kaum ist das Zimmer offen, da herrscht ja Unordnung. Und das Kind sagt, Unordnung ist doch recht ordentlich. Also ich finde es ordentlich. Und das braucht Zeit, manchmal ein bisschen Zeit und Erklärungen, bis endlich mal der Groschen fällt. Ah ja, das ist ja tatsächlich ein bisschen unordentlich. Und dann ist es nicht nur mit der Erkenntnis von der Unordnung getan, sondern bis dann auch wieder die Ordnung hergestellt ist, dann bis alles aufgeräumt ist. Das ist auch noch mal, braucht auch noch mal ein bisschen Zeit, bis die Zimmerordnung hergestellt ist. Ja, das braucht manchmal Geduld und Nerven zu Hause. Und in der Gemeinde ist es auch so, wenn Dinge in Unordnung gekommen sind, da braucht es manchmal enorm viel Zeit, Geduld und Nerven, bis die Unordnung erkannt ist und bis die Unordnung auch wieder in Ordnung gebracht ist. Und diese Geduld, die wollen wir auf uns nehmen. Die wollen wir bereit sein zu tragen, damit wir im Frieden leben können. Und genauso ist es auch mit den Kleinmütigen. Es heißt hier, tröstet die Kleinmütigen, nehmt die Schwachen an. Es gibt Menschen in der Gemeinde, die sind nicht einfach nur stark und Alleskönner und können hier tragen und dort tragen, sondern die sind vielleicht körperlich schwach oder sind psychisch nicht ganz so belastbar und haben hier ein Bürdeli zu tragen und dort ein Bürdeli zu tragen. Und sie anzunehmen, das bedeutet, einen Marathon zu laufen. Da kann man nicht sagen, komm, ich bete mit dir und dann ist das Problem gelöst. Nee, sondern das bedeutet manchmal ein ganzes Leben lang, die Person mitzutragen, mitzustützen, sie immer wieder zu ermutigen. Das ist manchmal ein sehr langer Prozess, der das ganze Leben dauern kann. Und jetzt die Frage an uns, haben wir den Blick für unsere Glaubensgeschwister in der Gemeinde, was sie nötig haben, an Zurechtweisung, an Ermutigung, an Tragen? Bringen wir die Geduld mit, die da notwendig ist? Wir sind dazu herausgefordert, dass wir eben auch diesen Shalom in der Gemeinde haben können, den umfassenden Frieden Gottes, wie er sich's vorstellt. Die Aufgabe, die wollen wir doch auf uns nehmen. Wenn wir die Vorstellung haben, Gemeinde hat mir dies zu bieten und jenes zu bieten, dass ich zufriedener bin und mich wohlfühlen kann, dann ist das die falsche Sicht auf die Gemeinde. Sondern die Gemeinde, die Glaubensgeschwister zu haben, ist auf der einen Seite ein Geschenk, aber auch eine Aufgabe. Und diese Aufgabe, die wollen wir wahrnehmen. Und ja, manchmal ist es in der Gemeinde auch so, dass Dinge passieren, die sind einfach nicht gut. Die sind böse. Die sind schwer zu ertragen, wo man nicht weiß, wie soll man damit umgehen. Und das sagt der Paulus, vergeltet nicht Böses mit Bösen, sondern trachtet nach dem Guten. Den Teufelskreis von dem, dass Böses geschieht und man tut Böses, darauf reagieren, den kann man nur dann durchbrechen, wenn man sagt, jawohl, da ist Böses geschehen, aber jetzt tue ich das Böse nicht mit Bösem vergelten, sondern schau, was ist Gottes Aufgabe von mir da drin? Wie kann ich da Gutes bewirken mitten in dem Schweren? Und manchmal ist es nicht nur in der Gemeinde so, sondern auch im Berufsleben oder im Familienumfeld. Und da wollen wir immer den Augenmerk drauf haben. Nicht, was hat der andere mir angetan, sondern was ist meine Aufgabe in dieser Schwierigkeit? Wie kann ich Gutes tun? Und auf die Weise müssen wir nicht das Böse bewirtschaften, sondern können uns als Segensträger von Gott gebrauchen lassen. Wir kommen zum letzten Geschenk, wo Paulus uns hier gibt im Zusammenhang mit den Aufgaben. Und das ist der Zugang zu Gott. Der Zugang zu Gott. Durch den Glauben an Jesus Christus dürfen wir ja Zugang zu dem lebendigen Gott haben. Wir haben direkten Zugang zum Gnadenthron Gottes, zu demjenigen, der der Schöpfer der ganzen Welt ist, derjenige, der der Erhalter von der ganzen Welt ist. Wir dürfen uns der Liebe Gottes gewiss sein. Wir sind also beschenkt mit dem größten Privileg, wo es überhaupt gibt. Wir dürfen Zugang zu Gott haben. Und jetzt fordert Paulus uns auf, dieses Geschenk, lebt mit diesem Geschenk. Stellt es nicht irgendwo in den Keller und benutzt es gar nicht, sondern packt dieses Geschenk aus und lebt damit, gebraucht es. Und wie? Verse 16 bis 22, da schreibt der Paulus, freut euch alle Zeit. Ja, wir haben Grund zur Freude. Betet ohne Unterlass, seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Liebe Freunde, liebe Glaubensgeschwister, wir sind beschenkt mit dem Besten, was es überhaupt gibt. Mit der Vergebung unserer Sünde. Wenn wir sterben, müssen wir nicht Angst haben, wie begegnen wir unserem Schöpfer, sondern wir haben Vergebung der Sünden. Wir dürfen das ewige Leben haben. Wir haben Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Wenn uns manche Dinge im Leben widerfahren, die schwer sind, lasst uns vor allem auch auf das schauen, wir haben trotzdem Grund zur Freude. Denn Gott hat uns beschenkt mit so viel Wertvollem. Deshalb freut euch im Herrn. Und gerade wenn wir es schwer haben im Leben, sind wir doch auch beschenkt mit dem Zugang zum Gnadenthron Gottes. Wir dürfen das, was uns belastet, bei ihm abgeben. Wir dürfen beten und vertrauen, er wird zur rechten Zeit auf rechte Weise handeln. Und deshalb die Aufforderung, betet alle Zeit. Das ist nicht so, und jetzt müsst ihr beten und dass Gott mit euch zufrieden ist, sondern das ist die Ermutigung, ihr seid beschenkt. Ihr seid beschenkt und jetzt nutzt dieses Geschenk. Und in diesem Geschenk, da wollen wir uns doch auch gegenseitig immer wieder ermutigen. Gerade in der Ältestenretrette, da haben wir auch miteinander besprochen, das ist ein Punkt, der uns wichtiger ist. Gerade, dass das Gebet auch gefördert wird bei uns in der Gemeinde. Und da wollen wir uns gegenseitig ermutigen und stärken. Wir sind beschenkt mit einer genialen Sache. Wir dürfen zum Gnadenthron Gottes kommen. Und jetzt wollen wir uns ermutigen, dieses Geschenk auch zu nutzen. Martin Luther, der große Reformator, der vor über 500 Jahren gelebt hat, der wurde einmal gefragt, was er am nächsten Tag zu tun habe. Und da soll er geantwortet haben, Arbeit, Arbeit, nichts als Arbeit. Und für wahr habe ich so viel zu arbeiten, dass ich die ersten 3 Stunden vom Tag im Gebet verbringe. Der hat um das Geheimnis gewusst. Wenn man viel zu arbeiten hat, ist man besonders auf die Hilfe von Gott angewiesen. Weil vieles hat man einfach nicht im Griff. Ich muss sagen, ganz so wie der Martin Luther bin ich nicht. Ich habe nicht so viel zu arbeiten und auch mein Gebetsleben könnte ein bisschen besser aussehen, ähnlicher wie bei Martin Luther. Aber eins ist mir wichtig, dass wir doch uns gegenseitig ermutigen zum Gebet. Und dann beschenkt uns Gott auch mit dem Heiligen Geist. Das heißt hier, den Geist, den sollen wir nicht dämpfen. Wir wollen Gott täglich Raum geben, indem wir auch sagen, Herr Jesus, führ du mich durch deinen Geist. Schenk du mir offene Augen, offene Ohren für die Werke, die du für mich vorbereitet hast. Und wir wollen sagen, der Heilige Geist, das ist nicht etwas, was die Pfingstler für sich gepachtet haben. Den hat Gott allen Menschen gegeben, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. Die haben den Heiligen Geist und durch den Geist Gottes will Gott uns führen und leiten. Und dass wir die Führung Gottes erkennen, da wollen wir doch täglich auch für beten und uns Gott zur Verfügung stellen. Herr, führe du mich, zeig du, was sind die Aufgaben, die für mich bereit sind. Und dann führt Gott uns auch durch seinen Geist. Wir wollen das nicht ausklammern, sondern wir wollen das einbeziehen in unser geistliches Leben. Und auf die Weise dürfen wir erleben, dass Gott uns gebraucht, dass geistliche Frucht, Frucht für die Ewigkeit zur Verherrlichung Gottes entsteht. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns unendlich reich beschenkt hast. Du bist für uns am Kreuz gestorben, dass wir Vergebung der Sünden und das ewige Leben haben dürfen. Wir dürfen Zugang zum lebendigen Gott haben. Und Herr Jesus, im Alltag sind wir häufig mit so vielen Herausforderungen beschäftigt und denken, wir müssen dieses und jenes alles selber machen und vergessen dabei, wie du uns beschenkt hast. Danke, dass du uns zur Seite stehen willst und hilf du uns, gerade auch aus der Führung durch deinen Geist heraus unseren Alltag zu gestalten. Aber Herr, du hast uns auch beschenkt mit dem Geschenk der Gemeinde. Und ja, wir wollen das immer wieder als Geschenk anschauen. Nicht einfach als Pflichtprogramm, wo er uns aufgebürdet ist, sondern du hast uns damit beschenkt. Und wir bitten dich, dass du gerade den Frieden in der Gemeinde, das ganzheitliche Wohlsein auch wachsen lässt, dass wir Sorge zueinander haben und dass du uns gebrauchen kannst, dass noch viele Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, aber dass auch wir uns gegenseitig immer wieder stärken und ermutigen können. Ganz herzlichen Dank für das Geschenk der Gemeinde. Segne du uns und lass du uns ein Segen sein. Amen.